Luxus ist geil, solange alle Luxus haben können.
Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meyer von der Welt und
mit... Hey, mit mir, Stefan Winterbauer von Media. Wir sind ganz Vogue, wir sind am Puls der Zeit.
Das war nicht en Vogue, sondern Vogue mit W-O-K-E.
Genau.
Ja, so die sensiblen jungen Menschen, die auf alles Rücksicht nehmen, aber auf der anderen
das
Seite...
Aber nicht wir.
Haben da, das sind wir nicht, aber wir haben da eben Hengame Yagubifara gehört, die Taz-Kolumnistin, die mit dieser Polizisten-Kolumne für Unmut gesorgt hatte, und die hat jetzt was zum Luxus gesagt. Das ist, Luxus ist ja, eigentlich nicht so das Ding der jungen Generation.
Nee, oder doch? Ist Werbung fürs KDW gewesen. Ne? Er hat auch für ein paar Schlagzeilen diese Woche gesorgt. Reden wir gleich noch ein bisschen drüber bei unserem großen Thema. Ach, ich wollte noch was ganz am Anfang erzählen. Sowas für Privates.
Was?
Ich habe mich geschämt heute, weil und dann fiel es mir auf, dass es auch so eine Medienkomponente hat, nämlich so die Printmedien. Ich bekomme nämlich seit gefühlt 20 Jahren die Zeitschrift Gong zugeschickt.
Oh.
Gratis, ja.
Eine Programmzeitschrift ist das, ne? Da steht das
für die Jüngeren, drin. Da steht das Fernsehprogramm drin. Und irgendwann haben die mich mal auf ihre Freiabo-Liste gesetzt und ich habe mich nie drum gekümmert, weil es kostet ja auch nichts, das abzubestellen, ja. Ich lese das aber nie, weil...
Guckst du auch nicht nach, was heute Abend in der ARD läuft?
Nein, ich lese das nie. Ich ganz ehrlich, ist mir ein bisschen peinlich, aber ich werfe die eigentlich immer gleich weg. Und dann bin ich heute früh, war ich laufen. Ich weiß, ist schlimm. Auch nicht nachhaltig. Ich war laufen und dann kam die Postboot hin und hat mir die Zeitschrift so Freude. Hallo, ich habe hier was für Sie. Und gibt mir die Zeitschrift. Ich habe kurz überlegt, ob ich die gleich in den Mülleimer schmeißen soll. Habe mich dann aber vor den Augen der Postbotin nicht getraut. Und dann gesagt, ja, vielen Dank. Und haben die dann ins Haus reingetragen, um sie später dann heimlich wegzuwerfen. Und dabei habe ich mich dann irgendwie schlecht gefühlt, weil ich dachte, jetzt irgendwie.
Ich verstehe es. Das ist auch gleichermaßen, dass du überhaupt gedacht hast, vor den Augen der Frau, die dir das hingebracht hat und auch noch gute Stimmung verbreitet hat, wolltest du das erst da als wertlos dahinschmeißen und dann könntest du denen ja auch mal Bescheid sagen. Dass sie
ich weiß auch gar nicht, an wen ich mich da wenden soll. Und es ist so
Hallo, liebe Gong-Leute, nehmt dem Stefan nicht zu krumm, aber streicht einfach die Adresse.
Und dann ist es mir auch peinlich, ein bisschen mich zu melden und zu sagen, ich will euer Heft nicht mehr haben. Dann traue ich mich auch nicht richtig. Also falls jemand zuhört vom Verlag, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Verlag es ist, muss nicht mehr sein.
Immer wenn wir uns an Leute wenden, hier aus diesem Podcast neulich an die Süddeutsche, die sollten uns doch mal bitte ihren komischen Slogan Mut entscheidet
oder nicht gewinnt, gemacht. Oder
so, hat sich keiner gemeldet. Was ist da los?
Ich glaube
die
auch.
Trauen sich nicht, glaube ich.
Ich glaube es auch und ich glaube auch ehrlich gesagt, der Gong wird weiter ins Haus kommen. Aber ist jetzt nur so ein Gefühl. Okay.
Ja, Mai. Gut. Okay, wir kommen ein bisschen in schwereres Fahrwasser. In unserer Kurz-Schnell-Rubrik Kann das weg? Beschäftigen wir uns zunächst mit der Ludwig-Erhard-Stiftung, mit Roland Tichy, also dem Gründer von Tichys Einblick, mit Dorothee Bär und anderen Personen.
Safsan Schäbli, Also Roland Tichy, der war früher mal Chefredakteur der Wirtschaftswoche, ist dann da gegangen und macht seit geraumer Zeit dieses Magazin Tichys Einblick, gibt es online, gibt es seit einiger Zeit auch gedruckt, monatlich. Ja, was soll man sagen? Er bezeichnet es selber, glaube ich, als liberal-konservativ. Manche sagen immer, es sei eher so rechtspopulistisch. Ich würde auch eher zu der zweiten Einschätzung neigen.
Es gibt beide Elemente sind da vertreten.
Und Bestandteil dieses Magazins ist auch so ein Wochenrückblick, den der Stefan Petow schreibt. Der war mal früher beim Fokus. Blackbox heißt der und der hat auch im Magazin seinen Platz, da ist es dann eben ein Monatsrückblick. Und in der aktuellen Folge hat er sich mit Safsan Schäbli befasst, Berliner Staatssekretärin von der SPD, die kandidiert jetzt auch für den Bundestag und die kam da nicht so gut bald weg. Also er hat da irgendwas geschrieben, ich paraphrasiere das jetzt, was zeichnet sie denn aus oder was hat sie für Qualifikationen, und befreundete Journalistinnen wissen nur über ihren G-Punkt zu berichten oder so ähnlich. Also es war irgendwie daneben unter der Gürtellinie, keine Frage.
Total. Ja, mehr als daneben,
ja. Ja, sehr, sehr daneben, ja. Auch der formuliert es immer so überspitzt, pointiert, ja, witzig meinen manche, unmöglich meinen andere, aber das ging daneben, ja. Dann hat Frau Schäpli diesen Ausschnitt auf Twitter geteilt, fotografiert und eben geschrieben, was das für ein frauenverachtender, sexistischer Gram ist, hat dafür viel Zuspruch bekommen, auch ein paar dumme Sprüche. Aber auch Zuspruch eben von Dorothee Bär, ihres Zeichens Digitalstaatsministerin, CSU. Die wollte dann auf Twitter wissen, wo steht denn so ein Müll und so ein Dreck? Und dann wurde sie auf Twitter auch wieder aufgeklärt, ja, das steht im Magazin des Vorsitzenden ihrer Ludwig-Erhard-Stiftung. Denn Roland Tichy ist auch noch Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung, wo einige so honorige Leute, Politiker drin sind, ja. Und das sorgte dann wiederum für Wallung, weil dann hat Dorothee Bär angekündigt, dass sie jetzt deswegen austritt aus dieser Stiftung. Haben noch andere prominente Mitglieder auch ihren Austritt angekündigt, unter anderem der Bundesbankpräsident und Alexander Graf Lambsdorff, und da gab es so eine Welle, ja, und jetzt Ende vom Lied ist, Roland Tichy wird nicht mehr kandidieren, im Oktober ist die nächste Mitgliederversammlung, hat die FAZ dann berichtet, und er legt praktisch dann sein Amt nieder, beziehungsweise er stellt sich nicht mehr zur Wahl wegen dieser Geschichte jetzt. So.
Ist ja schon die zweite Sache, ich erinnere mich, dass Tichy auch für Xing gearbeitet hat, da war so eine Art Herausgeber, die haben ja so Content auch Kram, und da, ich weiß gar nicht genau mal, was der Anlass da war, aber da hat er sich dann auch zurückgezogen. Ja, jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, ja gut, die er hat Stiftung, was hat denn jetzt damit das zu tun? Aber ich finde das richtig. Das ist, dass er da nicht mehr kandidiert. Da brauchen wir auch gar nicht so drüber zu diskutieren. Er ist der Chef von diesem Magazin. Das heißt, so wie er, und da steht sowas drin, was wirklich, ich meine, das ist nicht pointiert oder gar nichts. Das ist nur frauenverachtend und dumm. Und das hat da nichts zu suchen. Und ich glaube, es gab immer hin und wieder mal schon so, was macht er da als Vorsitzender der Erhard-Stiftung? Da muss ich dann aber sagen, solange das sozusagen Kritik ist, wo man nur sagt, das passt uns politisch aber nicht in den Kram, was die da machen, ist das ist das halt Ausübung von Druck und auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Cancel Culture. In dem Fall ist das aber etwas, was nicht funktioniert, also was nicht geht und wo man auch dann die Konsequenzen draus ziehen muss. So eine richtige Entschuldigung gab es die?
Nee, ich habe jedenfalls ich habe nichts gesehen. Soweit ich gesehen habe, hat sich Roland Tichy dazu noch gar nicht selbst geäußert, wäre natürlich mal interessant, ja. Es ist aber jetzt halt auch kein Ausrutscher so richtig, ja, dass man sagt, oh, da ist mal irgendwie so was durchgerutscht, irgendwie so eine Formulierung, sondern da wird schon sehr, sehr, ja, gestichelt, auf die Spitze getrieben, auch populistisch in dem Magazin, auch gerade in diesen Kolumnen, die da angesprochen sind. Das hat die Doro Bär dann auch nochmal im Interview gesagt, und sie hat auch gesagt, nee, von wegen Cancel Culture oder sowas würde sie gar nicht so sehen, weil sie habe ja auch gar niemanden aufgefordert, auszutreten, sondern das sei nur eine persönliche Konsequenz. Sie für sich hat beschlossen, wenn der Vorsitzende solche Sachen da befördert in seinem Magazin, ist es nicht ihr Verein, und dann will sie da raus. Und da finde ich, kann man jetzt gar nichts dagegen sagen.
Nee, kann man nicht. Ich habe gleich noch so ein Beispiel, wo ich mit Dorothee Bär überhaupt nicht einer Meinung bin. Das ist aber was völlig anderes. Aber das hat damit nichts zu tun. Also das ist einfach, da sagt man dann, das will ich nicht mehr. Das weiß sie natürlich sehr wohl, was das dann für Konsequenzen hat. Ne? Sozusagen entweder der oder ich, so ist es ja ein bisschen auch. Ja. Mhm. Aber ich finde es korrekt, dass man da sagt, kann ich nicht mehr mittragen, will ich nicht mehr mittragen. Und es gibt ja, und ich weiß, es gibt halt so, ich bin noch nicht ganz fertig, aber es gibt ja einfach so Verbindungen auch zwischen der Stiftung und dann Tichys Einblick. Auch Oswald Metzger ist bei beiden engagiert.
Der
frühere
grüne Haushaltspolitiker, der dann in der CDU war oder ist. Mhm. Er war, glaube ich, in fast allen Parteien zwischendurch.
Glaube ich nicht ganz, aber bei der Linken war er, glaube ich, noch nicht.
Ah, nee, stimmt, da war er nicht, ja.
Aber auch der ist da und er ist gleichzeitig auch Hauptstadtkorrespondent von Tichys Einblick. Also das sind so Verflechtungen, wo man dann auch zu Recht sagen kann, geht nicht. Deswegen, ja, richtig. Das wollte ich noch kurz sagen. Das hat da nichts mit zu tun, aber weil Doro Bär quasi da auch ein Thema war. Sie hat in der vergangenen Woche, war das glaube ich schon am Freitag, eine Bundeszentrale für digitale Aufklärung gefordert. Da muss ich jetzt allerdings sagen, das braucht man irgendwie nicht. Das ist also so quasi die Idee einer Behörde, die Faktenchecks veranstaltet, wo man dann quasi eine gemeinsame Tatsachenbasis schafft.
So eine Art Wahrheitsministerium.
Ja, das hat sie dann auch gesagt. Nein, das sei natürlich keine staatliche Propagandamaschine. Aber das fand ich auch witzig. Das war so ein Gastbeitrag für die Wirtschaftswoche. Ich meine, wenn ich sage, das ist keine staatliche Propagandamaschine, dann ist das so, wie wenn ich sage, denken Sie jetzt nicht an den blauen Elefanten. Aber in dieser Woche war viel los um Frau Bär. Ja.
Aber das können wir jetzt, diesen Streit mit
Das können wir jetzt abschließen. Ich wollte es nur noch erwähnt haben, weil mich das auch so ein bisschen beschäftigt hat, ob man sowas braucht. Und Frau Bär hat dann auch nochmal gesagt, die Journalisten wollen das jetzt nicht, diese Aufklärungszentrale, weil man will denen da was anscheinend, die haben Angst, dass man ihnen was wegnimmt.
Die
Fake News.
Kann man auch als Nicht-Journalist, glaube ich, für keine gute Idee halten.
Okay, gut, also weg.
Es gibt neue Sprecher bei der Tagesschau. Du hast die Namen parat.
Ich habe sie parat. Es gibt erstmal neue Sprecher, richtig. Julia Senn ist das und Konstantin Schreiber. Die sind schon beide bei Tagesschau 24 und moderieren da, aber jetzt werden sie auch zum 1. Januar 2021 Hauptsprecher der Tagesschau. Die eigentlich große Personalie ist aber, dass Jan Hofer aufhört. Mhm. Also der Chefsprecher, ja, er ist seit 2004 oder so, glaube ich, schon Chefsprecher, hört jetzt nach 35 Jahren auf. Und sein Nachfolger wird Jens Riewer, der auch schon
ewig seit dabei.
91 dabei ist. Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt, weil ich mit den Neuen, also Frau Senn und Herrn Schreiber, ein Interview geführt habe, das am Sonntag erscheinen wird. Wir sprechen am Freitag und die haben mir ein bisschen was erzählt über die Tagesschau, was sie so sehen. Kann man nochmal nachlesen.
Haben die denn was Interessantes zu erzählen? Also mal blasphemisch gefragt, Herr Schreiber ist ja auch Autor und Journalist, der kam ja mal in die Schlagzeilen vor ein paar Jahren mit diesem Buch Der Moschee-Report, wo er so Freitagsgebete in deutschen Moscheen übersetzt hat. Der war auch bekannt, hat einen Krimi-Preis gekriegt für so eine Flüchtlingssendung, die er gemacht hat, auf Arabisch. Was die Frau Senn betrifft, klar, die hat auch moderiert, die war, glaube ich, auch als Reporterin auch im Einsatz, habe ich gelesen.
Genau,
also sie ist auch Journalistin
irgendwie. Die ist auch Journalistin und das ist natürlich gut, auch Thorsten Schröder, der auch in den Hauptnachrichten liest, ist auch Volontär. Aber das ist natürlich Journalist gewesen, hat eine journalistische Ausbildung, aber war ja früher nicht so selbstverständlich. Ne? Also Frau Berghoff, so Dagmar Berghoff, Karl-Heinz Köpke und so, das waren ja keine Journalisten.
Sondern Sprecher, einfach nur.
Sprecher.
Ist heute, glaube ich, Schauspielerin auch noch so, oder? Ich glaube, so Judith Rakas ist, glaube ich, auch keine ausgebildete Journalistin. Ich glaube,
aber Linda, sie arbeitet journalistisch jetzt. Ne?
Macht sie das? Inwiefern?
Ach, die hat auch so eine Produktionsfirma gegründet, die dann auch so Reportagen machen.
Habe
ich gar nicht mit. Aber das kam vielleicht dann später dazu. Ne? Aber also insofern kommt da vielleicht ein bisschen mehr journalistische Expertise rein. Sind die Sprecher nicht nur noch diejenigen, die nur in Anführungsstrichen vorlesen, ist ja auch wichtig, die Nachrichten den Leuten nahezubringen, sondern sich da auch mehr einzubringen, wobei ja die Texte schreibt ja eine Redaktion, ne, im Hintergrund. Ja. Das schreiben die ja nicht selber. Also die haben schon einiges zu erzählen kann man.
Das ist nochmal vielleicht, wer das nicht weiß, viele wissen, aber wahrscheinlich der große Unterschied bei Tagesschau eben diese Unterscheidung in Sprecher und Redakteure. Klassischerweise die Sprecher, die Sprecherinnen tragen nur vor die Nachrichten, präsentieren die Redaktion schreibt die Nachrichten. Das ist jetzt beim Heute-Journal oder auch den Tagesthemen anders. Da sind praktisch die Präsentatoren auch gleichzeitig die Journalisten, die ihre eigenen Moderationen auch zumindest größtenteils schreiben. Und ja, das ist einfach so ein Unterschied. Ne?
Und dann auch Interviews führen. Und
ja, so, genau. Selber Interviews führen gibt es in der Tagesschau nicht. Trotzdem ist es natürlich auch für uns jetzt hier Thema, weil 20 Uhr Tagesschau immer noch ein Ritual und sehr, sehr prominent im Fernsehen. Also wer da reinkommt in die Tagesschau 20 Uhr, der wird sehr, sehr prominent, den erkennen die Leute auf der Straße, kann in der Regel dann auch vielleicht noch andere Moderationen machen, ja, Nebengeschäfte, wobei das wird ja
da haben wir auch drüber
nicht so
gesprochen.
Gerne gesehen.
Da haben wir auch drüber gesprochen, da haben beide was Interessantes zu sagen.
Okay.
Ich will das jetzt nicht alles vorwegnehmen.
Um Gottes Willen.
Das Witzigste fand ich bei der Sache, ich wusste das nicht, vielleicht ist das auch allgemein bekannt, dass Jan Hofer anscheinend so ein Geheimnis um sein Alter macht.
Ja doch, das war glaube ich bekannt. Der ist
ja, das war bekannt, aber mir jetzt nicht so. Also er ist eigentlich, also angeblich ist er vielleicht 70, aber vielleicht auch 68.
Man weiß es nicht genau.
So
man
wie Iris Berben,
da weiß man es auch manchmal nicht genau.
Also, okay, also weg.
So,
was gut, haben wir und jetzt? Auch nochmal ARD. Der Volker Herres hört auf, Programmchef der ARD und gibt seinen Posten ab. Christine Strobel übernimmt, das ist die quasi die Chefin von der DGTO, große Spielfilmverwertungs-
genau.
und so weiter Firma, die auch zur ARD gehört. Ohne Zweifel kompetente Nachfolge. Was mich nur ein bisschen irritiert hatte, ist, warum der Volker Herres hört irgendwie ein halbes Jahr eigentlich auf, sein Vertrag läuft eigentlich noch länger.
Das finde ich total also ich finde es irgendwie blöd, ich weiß es nicht. Wieso muss denn der ein halbes Jahr vorher aufhören, ja, und ob er dann dafür noch ein halbes Jahr das Geld kriegt oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er bleibt beratend tätig, ja, und wird auch noch diesen Frühschoppen da, diesen Presseclub weiter moderieren. Auf mich hat es so ein bisschen den Eindruck gemacht, so, ja, ich habe keinen Bock mehr, ja, gehe ich halt ein halbes Jahr früher und kriege eh noch Geld so als Berater.
Das sage ich jetzt so.
Durch.
Das ist das,
ja,
das wissen wir ja nicht. Das ist jetzt.
Nee, das weiß ich nicht. Das ist spekulativ. Aber ein halbes Jahr hätte man jetzt auch noch voll machen können, finde ich.
Mensch, Herr Herres.
Ja,
er hat aber kurz bevor die Pressemitteilung rausging, habe ich gesehen, da hat er noch was getwittert. Der twittert häufiger mal.
Was ja, der hat aber
selber,
so.
Glaub schon.
Sein
Ranking.
Ach ja, der twittert doch immer, das ist so ein Automat. Ich glaube, der Herres hat so einen Twitter-Automat. Das sind meistens immer nur so Programmhinweise.
Niemals, das glaube ich.
Das ist so ein Twitter-Automat.
Wie auch immer, irgendwie in diesem Kress-Report.
Da haben wir beide mal gearbeitet.
Da haben wir beide mal gearbeitet. In diesem Kress-Report. Da wurden die besten TV-Manager 2020 ausgezeichnet. Moment, Seite 52. Ich habe es hier liegen.
Ach, du hast es da liegen.
Selbstverständlich. Ich bin gut vorbereitet. Und er twitterte das selber und er ist auf Platz 8 gelandet.
Ach, Chapeau.
58 von 100 Punkten gewonnen hat.
8 von 10?
Nein, 58 von 100.
Achso, ich dachte Platz 8 von 10.
Von insgesamt 20. Sascha Schwingel von Vox hat gewonnen. Ich meine, diese Umfragen sind natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen. Aber das fand er offenbar gut, wollte er nochmal sagen. Ich bin hier auf Platz 8 und jetzt gehe ich.
Besser wie Platz 9. Alles erreicht. Okay,
ja. wir sind jetzt ein bisschen sehr launig, aber
nicht so immer. Viel drauf. Man sollte noch erwähnen, dass Christine Strobel die Tochter von Wolfgang Schäuble ist und die Ehefrau des baden-württembergischen Innenministers.
Ja,
Thomas
darf man dann Programmchefin in der ARD werden?
Ja, offenbar. Nee, das macht ja nichts.
Schon, ja, das natürlich. War ja so eine Frage, die diskutiert wurde. Das war ja auch bei Tichys Einblick irgendwie ein Thema, ja. Habe ich eben gesehen, als ich auf die Seite geschaut habe. Hey, also ich meine, klar, haben ihr die politischen Verbindungen geschadet? Sicherlich nicht. Haben sie ihr genützt? Weiß ich nicht. Also vielleicht, aber ich denke da immer, du musst ja auch einen guten Job machen, ja. Wenn du nichts leistest, dann sagt ja keiner, aber sie ist doch die Tochter von irgendeinem XY. Ja. Das ist natürlich Quatsch.
Das ist Quatsch. Nee, ich sage das deswegen, weil ich habe das auch auf Twitter gesehen, da hat irgendein Heini so einen Vergleich gemacht. Wenn das jetzt in Russland wäre, ja, dann würden die Medien da aufschreien und aber bei uns ist es jetzt ganz normal, weil. Also anders.
Ist ja keine Intendantin.
Nee, und außerdem, was soll, was, ja. ja, was soll das? Weil, nur weil jetzt jemand verheiratet ist mit einem Politiker oder die Tochter von einem Politiker ist oder der Sohn, kann man doch noch irgendwo was machen. Ja, ist ja freies Land immer noch. So, das war das.
Ja, eine andere Personalie aus meinem, von meinem Arbeitgeber, die du jetzt vorträgst.
Ja, ein Präsent gab es für deinen Chef, Matthias Döpfner. Der hat von seiner Chefin, kann man das überhaupt noch sagen, Friede Springer, der Verlegerin, Verlegerwitwe, 15% an dem Unternehmen geschenkt bekommen. Und er kauft noch zusätzlich etwas über 4% dazu. Und er hat schon knapp 3%. Und dann haben Friede Springer und Matthias Döpfner, CEO von Axel Springer, beide 22% am Unternehmen. Ja, und Friede Springer hat gesagt, jetzt ist Matthias Döpfner, er ist mein Nachfolger, er ist jetzt praktisch Verleger, kann man schon sagen, und sie überträgt ihm auch noch ihre Stimmen von den Aktien. Also Matthias Döpfner ist jetzt noch mächtiger, unumstrittener die Nummer 1 bei Springer, als er das ohnehin schon war.
Ja, kann man aber noch mehr als Nummer 1
geht ja fast nicht, ne? Aber gut, jetzt halt schon. Jetzt gehört ihm halt auch noch fast ein Viertel von dem Laden. Ne? Die andere Hälfte gehört ja KKR, dem US-Finanzinvestor, der vor einiger Zeit da groß eingestiegen ist. Dann gibt es noch ein bisschen Streubesitz und die Enkel von Axel Springer haben auch noch so ein paar Prozente. Ja, also interessant, fand ich überraschend, diese Meldung. Ich glaube, bei Springer, du musst jetzt nichts dazu sagen.
Nee, aber ich wollte nur sagen, ich meine, das ist eine Nachfolgeregelung.
Es ist eine Nachfolgeregelung,
glaube ich, so kommuniziert. Ja. Und das ist ja, ist ja eigentlich ein normaler Vorgang.
Ja, normal. Also ich finde es schon bemerkenswert, dass jemand einem anderen, der nicht sein Sohn ist oder Aktien im Wert von 1 Milliarde Euro schenkt.
Ja, gut.
Also das fand ich schon bemerkenswert. Ja, lassen wir mal so stehen. Okay. Ne? Aber ich glaube, jetzt beim Unternehmen wird es so weitergehen wie bisher.
Ja, eben gerade deswegen.
Aber es ist auch, wir hatten uns darüber schon unterhalten, es gab ja mal immer so Spekulationen, auch in Medienjournalistenkreisen, Friede Springer und Matthias Döpfner, die sind sich nicht mehr so grün und so, da gibt's ein Zerwürfnis und vielleicht geht der Döpfner bald jetzt KKR-Einstieg. Also ich glaube, diese Spekulationen sind final vom Tisch. Wenn man jetzt 22% an dem Laden hat, da haut man nicht so schnell in den Sack, glaube ich.
Tja. So. Gut. Und wir kommen fast zum Schluss dieser Schnellrubrik zu Holger Friedrich, einem anderen Verleger. Also das ist der Unternehmer, der den Berliner Verlag zusammen mit seiner Frau Silke gekauft hat, vor einem Jahr ziemlich genau. Da gab es großes Aufhebens und wer sind die, was wollen die, was machen die? Und dann hatten ein Kollege von mir und ich recherchiert, Uwe Müller und ich, dass der Herr Friedrich IM bei der Stasi war für eine kurze Zeit, dass da hatten wir noch andere Geschichten über ihn veröffentlicht, die so ein bisschen so in einem, naja, zumindest am Licht erscheinen ließen, wo man fragen konnte, was sind seine Pläne tatsächlich. Was uns besonders aufstieß, aber auch anderen, ist, dass er seine Tätigkeit für die Stasi vorher nicht kommuniziert hat an seine Mitarbeiter. Das hätte er vielleicht gerade beim Berliner Verlag machen müssen, aber haben wir schon über alles schon gesprochen.
Viel drüber geredet, ja.
Aber jetzt war es so ein bisschen ruhiger geworden. Oh. Und jetzt hatte die Kollegin Ulrike Simon eine sehr interessante Geschichte in Horizont, das ist das Fachmagazin, dass es da wohl einen Workshop gegeben hat mit Bernd Runge. Ja, und Bernd Runge, wer war das?
Bernd Runge war mal Chef des deutschen Ablegers von Condé Nast, US-Verlag, eigentlich bekannt für so Magazine wie Vogue, Architectural Digest, GQ, also so Luxus-Lifestyle-Hefte. Hat Runge auch erfolgreich gemanagt in Deutschland. Und die Sache ist jetzt die, dass es über ihn auch Stasi-Enthüllungen gab. Also er war auch IM bei der Stasi gewesen, hat dann kurze Zeit nach diesen Enthüllungen auch das Verlagshaus verlassen, war dann, glaube ich, bei einem Auktionshaus zwischenzeitlich und dann auch ein bisschen weg von der Bildfläche, zumindest von der Medienbildfläche.
Nee, hat er doch ein Magazin gegründet.
Ach stimmt, da hat er noch ein Magazin.
Dieses Interview-Magazin.
Ja, das Andy Warhol-Magazin.
Ja. Ja, das deutsche Version vom Interview-Magazin.
Aber so richtig hat es nicht,
gibt's
das noch? Oder ist es auch schon wieder weg, oder?
Ich glaube, das gibt's, aber läuft sehr unter der Wahrnehmungsgrenze. Ja. Da gab es auch so wie er das finanziert hat, da war von russischen Oligarchen die Rede, ja, oder ist sogar so, dass der ein Geldgeber ist. Dass man vielleicht dazu sagen muss, Runge ist, so erinnere ich das jedenfalls, wir hatten damals im Kress-Report, glaube ich, noch darüber berichtet, über seine Tätigkeit, I.M. Olden hieß er. Er ist bei Condé Nast eigentlich nicht so sehr gegangen wegen dieser Geschichte, da hatte man sich sogar noch zu ihm bekannt, sondern ich glaube, das hatte sehr viel mit der Erfolglosigkeit der deutschen Vanity Fair zu tun, die er in den Markt gebracht,
hat er
in
ja
den Markt
geworfen hat. Mitverantwortet, ja, hast recht.
Genau, das war so als die Vanity Fair, berühmtes amerikanisches Magazin von Condé Nast, sehr stylisch, aufwendig, Hochglanz, Promis, alleroberste Kategorie. Und das hatte er dann so als Wochenmagazin starten wollen. Und das war, ich meine, unabhängig davon, wie man jetzt die Zeitschrift fand, ich glaube, das war einfach damals für den deutschen Markt irgendwie eine Nummer zu groß, hat viel Geld gekostet. Und es könnte sein, dass es das auch noch spielt. Dazu erinnere ich das, aber
aber
die Frage ist jetzt, warum hockt der da rum in einem Workshop?
Warum hockt der da rum?
Herrn Friedrich?
Der hat nichts gesagt, oder? So wurde berichtet. Der hat nur da gehockt, oder?
Ja, wenig gesagt, so kolportierte die Kollegin Simon. Aber er wurde wohl so als eventueller Kooperationspartner vorgestellt, so hieß das in ihrem Bericht, aber was das denn für eine Kooperation sein könnte, das weiß man nicht. Es gibt eine Verbindung, nämlich eine leitende Angestellte, sage ich mal, bei der Berliner Zeitung ist jetzt Margit J. Meyer, die war lange Chefredakteurin der deutschen AD, Architectural Digest, eben, wir hatten es eben schon, und eben auch quasi Runge, damals als Runge-Chef war, ja, quasi der Chefin, so eine, ja, sagenumwobene, eher exzentrische Journalistin.
So heißt es,
ja. Und die ist da jetzt im Berliner Verlag, die ist da geholt worden und dann natürlich kann man sich dann vorstellen, dass die vielleicht gesagt hat, vielleicht, nur Spekulation, Mensch, komm, wir können mal den Bernd Runge fragen, ob er nicht mal vorbeikommen will, aber also ein bisschen komisch ist das schon. Man weiß, es ist ein Kollege, mein Kollege Uwe Müller und ich haben uns das auch schon mal angeschaut, werden uns da vielleicht noch ein bisschen mit beschäftigen, aber weiß jetzt nicht, ob da was bei rauskommt oder nicht, ist schon ein bisschen auffällig, wenn man sowas macht und dann aber nicht sagt, was man eigentlich will, aber das ist natürlich Sache von Herrn Friedrich.
Ja. Aber der weiß ja auch, dass diese Stasi-Sache mit Runge gab und dass da noch rüber geredet werden würde oder so. Ist irgendwie so ein bisschen so, wirkt so ein bisschen, als wolle er sagen, ist mir doch egal, so, ne?
Ich mach mein so ein Ding. Bisschen so ein Statement, so. Ich lade ein, wen ich will, Badge. Ja. Aber, es gab dann ja auch noch so Verkaufsgerüchte, dass die den Verlag vielleicht wieder verkaufen wollen. Wenn man jetzt ein Angebot hätte von jemandem mit sehr viel Geld. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil es geht ja im Grunde darum, also zu zeigen, dass man was kann, dass man das schafft.
Der hatte ja wohl ein Angebot tatsächlich, als diese Spekulationen aufkamen, hat so ein österreichischer Verlag da mal vorgefühlt und er hat Holger Friedrich deutlich abgesagt und zurückgeschrieben, keinerlei Verkaufsabsichten. Mal mit sehen. So, noch einen kurzen, in der kurzen Rubrik haben wir das Dschungelcamp. Es findet statt, auch im kommenden Jahr, trotz Corona, aber nicht im Dschungel, sondern in England, ja. Wir hatten das, glaube ich, schon mal ganz kurz. In Australien ist ja schwierig.
Ich beschäftigte das schon mal, wo jetzt das um
ja, mich beschäftigt das ein bisschen. In Australien ist ja schwierig bis unmöglich, wegen Corona einzureisen, dann eine TV-Produktion durchzuziehen. Deswegen haben die Engländer, die ja auch das Dschungelcamp produzieren, sich schon vor längerer Zeit entschlossen, wir machen das daheim in Wales, in so einer Burg bei schlechtem Wetter. Und die Frage war jetzt, was machen die Deutschen? Machen die es dann in Deutschland, machen sie es gar nicht, machen sie es ganz woanders oder machen sie es auch in England? Und wenig überraschend finde ich, man hat sich jetzt bei RTL dazu durchgerungen, es auch in Wales zu machen, in der gleichen Kulisse wie die Engländer, weil ist einfach billiger, ne? Muss nur einmal die Kulisse aufbauen, die ganze Infrastruktur ist ja eine sehr, sehr teure Sendung Und es heißt ja, die lohnt sich überhaupt nur, weil verschiedene Produktionen aus mehreren Ländern sozusagen das ganze Setting gemeinsam nutzen. Ja. Jetzt findet es halt da in England statt, in Wales, bei kälteren Temperaturen. Und ja, wird ein anderes Dschungelcamp dann für dieses Jahr werden. Aber die Sendung findet statt. Ist für RTL, mal ganz abgesehen von dieser Trash-Diskussion, immer noch ein wichtiges Ding natürlich, weil es trotz aller Abgesänge immer noch sehr, sehr gute Quoten in der Regel holt und auch für die Vermarktung sehr, sehr relevant ist. Deswegen wollen die natürlich auch in Corona-Zeiten nicht darauf verzichten. Ja, so viel dazu.
Gut. Und dann machen wir weiter, oder? Es gibt ja immer so eine Tradition, dass Redaktionen manchmal sagen, komm, wir lassen mal unsere Zeitung oder unsere Zeitschrift einen Tag lang von einem anderen Chefredakteur oder einer anderen Chefredakteurin
zusammen basteln. Oder einem Prominenten, meistens.
Meistens prominent.
Meistens war es Karl Lagerfeld.
Sehr häufig war es Karl Lagerfeld. Ich glaube, der hatte schon sehr viele in seiner Zeit Magazine gestaltet. Aber jetzt gibt es da heftige Konkurrenz, denn gleich zwei Medien haben sich ihre Ausgaben oder einen Teil der Ausgaben von Fridays for Future sozusagen gestalten lassen.
Hm? Ja, und zwar die Taz, wo es vielleicht nicht ganz so überraschend ist, und der Stern in dieser Woche, wo es schon ein bisschen überraschender ist, wobei der Stern war ja schon eher die ganze Zeit Fan, ja, von Fridays for Future. Die haben ja auch Gretas Atlantik-Segelturn vor einiger Zeit groß begleitet mit großem Getrommel, und Krone und Ja, RTL, Bertelsmann, wo der Stern erscheint, die haben sich ja auch im Moment so ein grünes Motto gegeben. Sie wollen da sehr für Klimabewusstsein trommeln in den Medien und nutzen eben dafür alle Medien des Hauses. Und da ist das jetzt eben auch so ein Bestandteil, dass Fridays for Future das Heft macht oder Teile des Heftes macht. Der Stern hat sich dann auch so sehr Hashtags von dieser Bewegung zu eigen gemacht. Es gab dann auch noch einen sogenannten Social Media Takeover, wie sich das nennt. Das heißt, die Social Media Kanäle des Stern wurden dann von Fridays for Future Leuten bespielt, bedient. Ja, so ist das, so war das. Und das Ganze blieb aber auch nicht ohne Kritik. Also es gab jetzt
Der Anlass war dieser Klimastreik heute
in Berlin, am
25. September auf, kein Grad weiter. Also das ist quasi die Rückkehr von Fridays for Future auf die Straße. Mhm. Aber dann eben mit dieser Medienoffensive im Grunde auch, ja, die Taz gestaltet und beim Stern mitgemischt, ja, und das war sozusagen der zeitliche Anlass.
Ja, die Kritik gab es jetzt fast eigentlich nur wegen dem Stern. Ja, bei der Taz juckt es eigentlich keinen, wenn die sowas machen. Ich würde sagen, da ist einfach der Aktivismus ein bisschen eingepreist schon. Ja, der ist ja ein bisschen in der DNA der Zeitung. Die ganze Zeitung Taz ist ja in meinen Augen ein bisschen ein aktivistisches Projekt. Ja, ist eine linke Tageszeitung, die steht sowieso in meiner Wahrnehmung, ich glaube auch in ihrer eigenen Wahrnehmung, für Umweltbewegung, für linke Politik, für Feminismus und so weiter. Ich glaube, da würden die von der Taz jetzt auch nicht widersprechen, oder?
Nein, aber klar, aber es ist natürlich auch immer noch ein journalistisches Produkt, ja, egal wie man dazu politisch steht. Aber die Frage ist ja, und die ist damit verbunden worden, wenn jetzt Karl Lagerfeld das macht oder jemand anders, kann man sich auch drüber streiten, soll man das machen? Was für ein Unternehmen ist das? Braucht man das? Will man das? Aber es ist meistens so ein Marketing-Gag, und dann gibt es vielleicht irgendwie andere Bebilderungen, Formatierungen, Anzeigen, was weiß ich. In dem Fall ist da ein politisches Ziel mit verbunden, und niemand sagt ja, dass man nicht über den Klimawandel berichten soll. Gerade, man soll viel über den Klimawandel berichten und das einordnen und mit journalistischen Mitteln, aber wenn das natürlich eine Aktivistentruppe macht, dann könnte man nicht vollkommen zu Unrecht sagen, ja, aber ist das jetzt noch Journalismus?
Ja, zumal, und die Stern-Chefredaktion sagt ja auch, wir sind in Sachen Klimawandel nicht mehr neutral, sondern wir beziehen da explizit.
Wie der Guardian, ne? Der hat das doch auch schon gesagt.
Ja, stimmt, der sagt das auch.
Da haben wir schon drüber gesprochen.
Da gab es jetzt, wie gesagt, diese ganze Kritik, vor allem am Stern. Und ich habe mich auch gefragt, ist es berechtigt, diese Kritik? Also mir fiel dann zum Beispiel ein, ganz früher, da gab es ja dieses ganz berühmte Sterncover mit dem Abtreiben, ne? Als ja, Abtreibung ja. noch illegal war und dann haben die ganz viele Frauen, Prominente und Nicht-Prominente, gezeigt im Magazin und auch auf dem Cover, vor allem die Prominenten, die eben abgetrieben haben und haben damit ein Statement gesetzt gegen diesen Paragraph 218. Ja? Und da habe ich mir gedacht, das war ja eigentlich auch schon irgendwie aktivistisch damals. Ne? Aber das war ja von der Redaktion sozusagen eine Aktion. Also da hat niemand jetzt den Stern übernommen, da gab es keinen Takeover, ja,
sondern ja, das war ja eine,
hat
ja,
sich
das,
eine redaktionelle Aktion überlegt. Die Redaktion war aktivistisch. Jetzt das Neue ist ja, was heißt das Neue, dass man sozusagen in fremde Hände ein bisschen die Redaktion gibt. Und ich finde es auch ein bisschen, weil es geht über eine reine PR-Maßnahme oder Anzeigen oder irgend sowas hinaus. Ich finde es eigentlich auch ein bisschen zu viel, ja. Und was der Stern macht, es ist immer ein gewisser Grad. Also ich will jetzt nicht sagen, dem Journalismus ist der Aktivismus komplett fremd und der kann auch nicht immer hundertprozentig neutral sein. Und der muss sich auch mal für irgendwas einsetzen und so weiter. Aber dass man jetzt sozusagen sein ganzes Magazin in die Hände von einer Bewegung gibt, ich finde damit vergibt man sich für die Zukunft ein bisschen die Credibility, auch nochmal in eine andere Richtung berichten zu können oder glaubwürdig zu sein.
Ja gut, die würden sagen, wir brauchen nicht in eine andere Richtung gehen, weil der Klimawandel, selbst dieser Begriff ist ja schon wieder angeblich problematisch, aber der ist ja faktisch da. Es geht ja
nicht nur um den Klimawandel, jetzt mal hypothetisch gesagt, ist nicht so. Ich sage nur einfach, es käme irgendwann heraus, bei Fridays for Future ist irgendwas, gibt es irgendeinen Skandal, keine Ahnung. Ja, gibt's
dann würden
nicht.
Die sagen, dann würden die sagen, war aber trotzdem, ja, ist schlimm, aber die Sache ist die richtige, die wir verfechten. Es geht ja tatsächlich um diese, ich nehme jetzt mal die Position ein, ne? Aber es geht darum, zu sagen, wir machen uns jetzt doch anders als dieser Spruch von Friedrichs, da Hans-Joram Friedrichs, dem Tagesthemensprecher früher, wir machen uns jetzt doch mit einer Sache gemein. Mit einer guten Sache. Wir haben schon häufig drüber geredet. Das ist so auch, das spaltet den Journalismus gerade so ein bisschen. Diejenigen, die sagen, wir müssen uns jetzt mit guten Sachen, die sie für gute Sachen halten, gemein machen und eine Haltung beziehen. Und die anderen sagen, nee, wir müssen darüber berichten und sachlich bleiben. Und wo man was berichten kann, so berichtet man es. Aber man hält sich sozusagen, man ist nicht die Instanz, um zu sagen, was gut und was falsch ist. Man kann nur sagen, oder was gut ist und was böse ist, sondern man sagt richtig oder falsch. Ja.
Aber ich finde, als einzelner Journalist kann man das schon sagen, jetzt in Form von einem Kommentar oder einem Stück. Ja. Aber ich finde, das Problematische ist, wenn das ganze Medium dann in so eine Richtung marschiert und auch als Leser, als Konsument fühle ich mich dann, die haben ja auch sehr stark betont beim Stern, dieses Wir jetzt, was wir jetzt tun müssen und so. Das klang ja fast so, das haben auch einige geschrieben, wie so Bento- oder Neon-Schlagzeilen. Ne? Das sind diese Jugendmedien, also gut, Neon gibt's nicht mehr, Bento auch nicht, ja, aber so Millennial-Medien, ja, die ja auch so ein bisschen, die deutlich stärker zum Aktivismus hintendieren und zu sagen, was wir tun müssen, die Leser so vereinnahmen. Und ich finde, das ist, also ich als Leser fühle mich da ein bisschen zurückgestoßen, weil ich denke mir immer, ich will doch gar nicht, wollt ihr mir das jetzt sagen? Ich weiß auch, dass der Klimawandel wichtig ist oder Klimakatastrophe droht und will mich darüber informieren, aber ich will jetzt nicht, dass ihr mir sagt, was ich jetzt da alles zu tun habe, ja. Also das ist so ein bisschen das Problem, was ich persönlich als Leser mit so einer Herangehensweise habe.
Ja. Also ich jetzt muss sagen, ich teile das, aber ich muss sagen, ich hoffe, dass die Chefredaktion des Stern das tatsächlich glaubt, ja, weil alles andere wäre ja quasi dann eine Marketingaktion, dass man sagt, wir wollen da neue Zielgruppen erschließen, wir suchen uns da, das können ja andere Medien mittlerweile auch ganz gut, die stellen sich dann gerne in die Nähe von populären Figuren, jungen Figuren, Rezo oder so, Luisa Neubauer von Fridays for Future, die sind ja beliebte Medienfiguren und auch wir haben die schon interviewt, aber ich glaube, man würde jetzt nicht sagen, übernimm doch mal die Zeitung für einen Tag. Weiß nicht. Also das ist dann sozusagen, und das wollte ich damit sagen, dass
dass ich das inhaltlich so sehe, aber man kann eigentlich nur hoffen, dass die Chefredakteure das tatsächlich so sehen und als nicht nur eine hohle Strategie ist.
Ja, das würde ich denen jetzt schon mal unterstellen, dass sie das auch irgendwie ehrlich meinen. Ja, das glaube ich jetzt nicht, dass es nur reines Kalkül ist. Aber ich sag mal so, ein Marketing-Effekt schwingt natürlich auch automatisch mit. Ja, also das wird, sage ich mal, wahrscheinlich billigend in Kauf genommen, dass man dann
aber die auch andere Leser wie dich würden dann ja eher sagen, nee, das ist nicht mehr mein Stern.
Ja, falls das hier war oder so. Aber aber offenbar ist diese neue junge Zielgruppe dann den Machern wichtiger vielleicht als eine mittelalte Zielgruppe wie ich oder so, kann man ja die Entscheidung treffen.
Es,
ja?
Es gab wohl auch, oder es gibt im Editorial des Stern auch durchaus die Kritik, die es innerredaktionell gab. Also da werden Namen von Redakteuren genannt, die das nicht richtig finden. Die sagen eben, nee, wir dürfen uns mit niemandem gemein machen. Wir müssen da berichten und das ist es und nicht Aktivisten ans Ruder hier lassen und sei es nur für einen Tag, aber es ist ja auch ein bisschen so, wer für einen Tag ist, den schätzt man ja, obwohl die Taz hat schon mal so eine Aktion gehabt, da haben sie Feinde
das Blatt machen lassen.
Übernehmen, das ja. Blatt machen
das lassen.
Das
war aber gar nicht schlecht.
Witzige Aktion. Ja, das war gut. Ja, das ist, ja. So, das ist es, das muss man ja eigentlich auch eher forcieren, sowas.
Ja,
bei der Taz wollte ich noch sagen, die machen jetzt übrigens in klimagerechte Sprache. Ja, die haben einen Medienjournalismus-Professor, Thorsten Schäfer, da irgendwie reingeholt und was schreiben lassen, wie man sich an einer klimagerechten Sprache versucht.
Das macht der Guardian auch.
Ja, genau. Ne? Also Klimawandel ist sozusagen zu harmlos, kommt zu passiv und zu schwach daher. Der hat das mal aufgeschrieben, wir verlinken das in so einem kleinen Papier. Und das ist dann auch eben diese Absicht zu sagen, wir müssen andere Begriffe verwenden, denn die wir verwenden, sind vielleicht irgendwie nicht mehr adäquat. Ja, es ist schon alles sehr austariert und das macht mir dann auch so ein bisschen Angst. Ich bin natürlich sicher, dass es Begriffe gibt, die man nicht benutzen sollte für bestimmte Themenfelder. Ja, aber es gibt welche, die sind eigentlich so allgemein akzeptiert und was spricht dagegen? Aber dann kommt wieder dieses Argument, ja, das ist nur Framing, das werden absichtlich diese Begriffe wie Klimawandel verwendet, um das nicht so dramatisch erscheinen zu lassen. Und dann gibt es noch eine Klimakrise oder einen Klimanotstand, soll man sowas sagen oder nicht. Wenn man da jetzt schon mit anfängt, klar, Sprache wichtig, aber das ist dann schon sehr, das kommt einem dann so ein bisschen gesteuert
das vor. Das finde ich auch ein bisschen arg akademisch. Ich glaube, da wird der normale Sprachgebrauch, wird der Sache einen Riegel vorschieben. Dann ist ein Medium vielleicht wie die Taz oder der Guardian im englischen Bereich, die machen das mal. Das kommt vielleicht bei der Leserschaft auch gut an. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sich das weiter durchsetzt, weil die Sprache findet da ja schon ihren eigenen Weg. Die Leute werden trotzdem noch Klimawandel sagen wahrscheinlich, weil sich dieser Begriff jetzt einfach so eingebürgert hat und man sich daran gewöhnt hat. Und man weiß ja auch ungefähr, was damit gemeint ist. Ich finde jetzt nicht, dass der Begriff Klimawandel positiv konnotiert ist, sondern dass es durchaus ein Begriff ist, der auch der, ja, wo man weiß, wenn man den hört, dass es eine dramatische Situation ist und so weiter.
Es ist neutral. Wandel heißt, es verändert sich was. Es verändert sich ständig was. Richtung und wie schlimm oder stark das ist, weiß man erstmal nicht. Ne?
Ja.
So.
Ja.
Auch ganz Thema kurz. Ist, das muss man, glaube ich, noch sagen. Das ein Thema ist, dass man auch Themenausgaben machen kann und so weiter, ist, glaube ich, überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist nur, wer macht das? Und das sollten am Ende Journalisten machen und nicht Gäste, die zum Demonstrieren auf die Straße gehen. Das sollen die auch machen. Das ist auch wichtig. Jeder soll für alles demonstrieren können, wenn es in einem Rahmen ist, den die Verfassung zulässt. Aber und wenn die was rausgeben sollen, sollen sie eine eigene Zeitschrift machen. Die kann man dann ja auch kaum wieder das Greenpeace-Magazin, aber dann doch bitte nicht in Magazinen, wo man auch einfach sagen muss, da stellen wir, da recherchieren wir journalistisch und nicht einem sozusagen vorgefahrenen Ziel.
Ja, nochmal ganz kurz den Bogen ganz zum Anfang. Hengame Yagubi Farah, die wir gehört haben, die war ja...
Wie passt die denn da jetzt rein?
Die ist ja bei der Taz Kolumnistin. Und kam jetzt aber in die Kritik, weil sie eben Werbung gemacht hat fürs KDW, das Berliner Kaufhaus des Westens, für einen sauteuren Ledermantel und teure Schuhe hat sie da
angehabt. Was heißt sauteuer? Können wir da mal bitte
ich glaube 3.900 Euro oder 4.000 Euro, sowas um den Dreh. Die Schuhe haben irgendwas zwischen 400 und 500 Euro gekostet. Und dann hieß es, ja, wie geht denn das zusammen? Die linke Taz-Kolumnistin, die die Polizisten auf den Müll schmeißen will und das Ende des Kapitalismus ausgerufen hat. Ich überspitze jetzt ein wenig. Jetzt macht sie Werbung fürs KDW, Luxusklamotten. Ja, ich glaube, also irgendjemand hat geschrieben, am Ende der Kapitalismus kriegt sie alle. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen die Lehre.
Ja gut, daraus. Sie sagt ja auch Luxus für alle. Ne, der Luxus ja, aber ist das geil, ist natürlich aber Luxus für alle. Das ist Bullshit, quasi dann wieder oder? Kapitalismuskritik. Ja,
ja, aber was halt das heißt, Luxus für alle kann sich doch nicht jeder einen 4.000 Euro Ledermantel kaufen. Ist ja nicht für alle. Sonst wäre es ja kein Luxus.
Nee, das ist... Ja, das ist halt in erster Linie eine Marketingaktion und dann sagen alle, jetzt ist sie nicht mehr glaubwürdig. Sie kann immer hergehen und sagen, aber es ist doch, ich verarsche eigentlich im Grunde diese Luxuswerbung, ja, die wir aus so Zeitschriften kennen. Das KDW, sie war da auch eine von vielen, die da in so Porträts, so schwarz-weiß, lässig, cool, schick dargestellt wurden. In diesem Kontext wirkt das dann, und die sagen alle so, das ist alles so ein bisschen Weltverbesserungsrhetorik. Das ist halt einfach vor allem erstmal wieder ein gelungener Aufreger. Und diese Leute, wie jetzt Sengame Yagobi Farah, die nutzen offenbar alle Plattformen, die sie so kriegen können. Und wenn einer kommt und sagt, bewirb doch mal hier unseren Ledermantel, und sie sagt dann, ja, aber dann, wenn ich das und das sagen kann, dann mache ich das. Soll sie machen. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde das keinen Skandal. Ja, nee. Ob das jetzt eine Doppelmoral ist oder ganz besonders klug ausgeheckte Strategie oder irgendwie subversive Aktion, das soll jeder selber entscheiden.
Genau. Gut, damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. War eine bisschen knappe Ausgabe, das macht ja aber auch nichts. Kompakt, würde ich eher sagen. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Nächste Woche sind wir wieder da mit neuen Themen. Das war's in der Medienwoche. Tschüss.
Bis dann. Ciao.